Es ist Montag, der 22. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Nicht nur ich freue mich, dass er wieder in Deutschland ist, sondern auch die regionale Gastronomie, die über Wochen hinweg natürlich am Boden lag, weil er halt einfach nicht im Lande gewesen ist. Es ist der Mann, der mir gegenüber saß, als dieser unglaubliche Moment geschah, als Oliver Polak unser schönes Chateaubriand an seinen geradezu grotesk vermenschlichten Hund verfüttert hatte. Ich sage guten Morgen, Jakob Lund.
Guten Morgen, Micky. Ich freue mich sehr, dass ich dein Gast sein darf. Danke für die lieben Worte. Ja, über Chateaubriand-Gate könnten wir uns jetzt lange auslassen. Wer die Kurzform haben möchte, der hört einfach einen deiner tollen Podcasts, nämlich Friendly Fire. Da hast du diesen Skandal, finde ich, sehr, sehr gut geschildert. Und ich muss nochmal korrigierend sagen, dass der Moment, als Olli Polak seinem Hund von unserem Steak im Wert, glaube ich, von als Stück war mindestens 30 Euro groß, richtig, das in den Mund geschoben hat und in deinem Podcast dann frech behauptet hat, das hätte niemanden gestört, außer dann dich, Micky. Dieses Framing, da muss ich dir zur Seite springen, weil ich war selber auch stinksauer und noch viel schlimmer, noch hungrig und konnte das deswegen dem lieben Hund von Olli nicht gönnen, so süß und niedlich wie er ist. Aber wie gesagt, kann man sich alles gerne nachhören. Und ich muss mich direkt zu Anfang noch kurz entschuldigen, Micky. Mein Gehirn ist komplett geschmolzen. Ich habe den ganzen gestrigen Sonntag nur alte Mai Krüger und Thomas Gottschalk Filme geguckt und mein IQ ist ja schon nicht nennenswert und er ist, glaube ich, um mindestens 40 Punkte geschmolzen.
Ja, Piratensender, Powerplay, die Supernasen, zwei Nasenkranken, super. Das war wirklich also kurz vor...
Scheiße.
Ja, das ist richtig. Also es war jetzt nicht direkt Berlinale, muss man sagen. Trotzdem, ich war geschockt. Der Mediendienst DWDL berichtete noch über den Samstagabend bei RTL. Ja. Nicht mal 1 Million schalteten ein. Kaum Interesse an Supernasen-Show mit Krüger und Gottschalk. Quo vadis Deutschland, muss ich da sagen, Jakob. Quo vadis Deutschland.
Wir waren ja Freitag weg. Ich war auch Samstag dann nochmal essen und habe mir einen schönen Abend gemacht. Ich konnte es leider deswegen nicht schauen, da ging es mir wohl wie vielen Zuschauern. Aber diese Supernasen-Filme, das muss ich wirklich sagen, das hat mir also große, große Freude gemacht. Es war ja wirklich ein TV-Marathon auf RTL und es hatte einerseits etwas Heilsames, mal so das Gehirn stundenlang nur mit Klamauk zu beschäftigen und andererseits war das ein untergegangenes Deutschland, was man da nochmal sehen konnte, ein untergegangenes Westdeutschland, was einen ja auch irgendwie beglückt, das nochmal so zu sehen. Und man muss sagen, humortechnisch ist das alles auch zu Recht untergegangen. Und da freue ich mich, dass wir heute weiter sind.
Ob wir da wirklich weiter sind, das weiß ich nicht, speziell wenn wir uns das jetzt hier anschauen.
Die Schlagzeile des Tages.
Oben ohne im Kanzleramt, Demonstrantin überraschen Scholz. Klingt eigentlich auch so ein bisschen wie einer der Filme, die da gestern bei RTL liefen mit Tommy und Mike. Ich entnehme das
man
der neuen Ruhrzeitung.
Man vermutet sofort Karl Dall irgendwo, ne? als Scheich verkleidet.
Ja. Was ist denn da los? Die Aktivistinnen baten Kanzler Scholz um ein gemeinsames Foto. Dann zogen sie ihre Shirts aus. Sie fordern ein Gasembargo gegen Russland. Beim Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt ist es zu einem überraschenden Zwischenfall gekommen. Während eines Rundgangs durch den Garten baten zwei Frauen Bundeskanzler Olaf Scholz um ein gemeinsames Foto. Als sie schließlich neben dem SPD-Politiker standen, hätten die Frauen ihre Oberteile ausgezogen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Ja, ich muss ja sagen, oberkörperfrei, dann Gas verweigern, das kennt man so ja eigentlich nur von Putin selbst. Ist das eigentlich auch schon eine Art der kulturellen Aneignung der jungen Frauen? Und was ist jetzt das Motto? Möpse raus, Oma soll frieren? Was soll das? Jakob.
Du weißt ja, dass ich beruflich mit Joko und Klaas zusammenarbeite und für mich ist das erstmal ein astreiner Busenprank, der da gelungen ist. Ja. Also ne, sich daneben stellen, dann das Shirt runter. Also ich finde, das haben die zwei Damen wirklich fantastisch gemacht. Ja. Es ist tatsächlich ein schwarzer Tag für die Personenschützer von Olaf Scholz, die das nicht haben antizipieren können. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht um Olaf Scholz, ob er diesen Schreck verdaut, aber man weiß ja auch seit dem Wochenende, sein Erinnerungsvermögen ist nicht so groß und da ist er im Grunde wie so ein Hund. Nach 2 Sekunden geht die Welt wieder von vorne los und deswegen wird ihn das, glaube ich, nicht groß traumatisieren. Und mich hat es vor allen Dingen gefreut, in den Tagesthemen und im Heute-Journal mal Busen zu sehen. sind ja manchmal die kleinen Freuden, ne?
Das finde ich absolut. Also seitdem unsere Gesellschaft ja dramatisch immer woker wird, das wissen wir ja, sind wir ja heillos unter Boost. Das ist natürlich für Primitivlinge wie dich und mich, war das sicherlich ein heilsames Wochenende. Ich finde es spannend, dass ja Femen, die ja übrigens eine ähnliche Situation tatsächlich auch mal mit Wladimir Putin hatten, der relativ begeistert guckte, als ihm dieses Schicksal oh zuteil wurde, dass sie immer mit demselben Trick kommen. Man könnte sagen, quasi, boops, I did it again. Und Olaf Scholz wiederum, der war einfach insgesamt grundsätzlich schon mal sehr, sehr froh, dass die beiden Femen-Aktivistinnen nicht über das Los der Palästinenser irgendwas sagten. Das war für ihn im Grunde insofern schon mal ein okayes Restwochenende, wie man so schön sagt. Was ich interessant finde, ist ja generell dieser Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt. Denn da ist ja ein wenig auch die Losung, ihr könnt Olaf Scholz etwas fragen. Bitte lachen Sie jetzt. Was soll denn da bitte passieren, wenn man Olaf Scholz etwas fragt?
Aber Vicky, ich bin am Wochenende am Finanzministerium lang gefahren und ich finde diese Tag der offenen
Tür. Hast du an den Toren gerüttelt und hast gesagt, ich will meine Kohle zurück oder was?
Da mache ich mir keine Hoffnung mehr. Aber ich bin da dran vorbeigefahren und habe so ein bisschen die Menschen beobachtet, die zum Tag der offenen Tür ins Finanzministerium gehen.
Ja.
Also das müssen ja schon wirklich Sadomasochisten der ersten Kajüte sein. Und was sah ich? Es waren Männer mit kurzen Cargohosen, die sich noch in der Schlange so eine halbe Flasche Bier reingeprügelt haben und dann gehen die da bei Christian Lindner mal vorbeischauen. Ist doch wirklich kurios, oder?
Sind das diejenigen gewesen, die es auf Sylt nicht rechtzeitig zur Hochzeit geschafft haben, die gesagt haben, hier erwischen wir, fangen wir ab. Ich habe einen Ausschnitt gesehen, als Olaf Scholz dann tatsächlich sich den Fragen der Menschen, respektive junger Menschen gestellt hat, und zwar war dann auch so ein kleiner Junge, der dann einfach nur fragte, sind Sie reich? Und dann siehst du Olaf Scholz, der dann also immer noch völlig beseelt war von der von Susis Schober, die er da gerade noch gesehen hatte. Und der dann nur so guckte, ja, so er lächelte und er grinste schlumpfig und sagte, ja, gemessen an den Ärmeren in Deutschland kann man nur sagen, ich bin reich. Ich habe mir so richtig vorgestellt, wie er so sagt, haha, aber, und dann so zu seinen beiden Sicherheitsleuten, brecht dem Jungen die Beine, dass die anderen sich das merken, die kleinen Arschlöchers. Für Olaf Scholz ist so ein Tag der offenen Tür wahrscheinlich gar nicht so schlecht, denn seine Popularitätswerte sind ja wirklich dramatisch schlecht. Also ungefähr 60% der Deutschen sind unzufrieden. Und jetzt natürlich die Frage, um überhaupt noch Solidarität seitens der Bevölkerung einzuheimsen, muss ein Video von ihm auftauchen, wo er Party machen, tanzend bei TikTok auftaucht. Ist das jetzt seine letzte Chance?
Ich denke schon, ja. Er muss neben Ron Bilecki den Tornado machen. Das gibt dann nochmal wertvolle Prozentpunkte.
Blattgold.
Lindner plant Kiew-Reise, Zitat, im Spätsommer oder Herbst. Das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bundesfinanzminister Christian Lindner will im Spätsommer oder Herbst nach Kiew reisen. Das sagte der FDP-Politiker am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Lindner sei mit seinen ukrainischen Kollegen darüber im Gespräch. Ich habe das Sommerinterview in der ARD gesehen, wie du möglicherweise auch. Und ich muss zugeben, es gibt, also um mal rein performativ eine kleine Kritik, eine Stilkritik zu üben, es gibt meines Erachtens wirklich nichts Langweiligeres zur Gesprächseröffnung, als Christian Lindner mit einem Porsche zu zeigen und zu fragen, ob er privat auf schnelle Autos steht. Genau, dein Blick verrät, du bist auch jetzt nicht total begeistert. Das ist wirklich so, wo du sagst, ja.
Es ist ja bekannt, dass wir beide der Marke auch zugetan sind. Deswegen ist man nicht automatisch solidarisch. Aber ich muss sagen, das sind so die, sagst du ja auch, die niedrigsten Reflexe, da so immer wieder dieselbe Trommel und dieselbe Soße da zu rühren. Es nervt mich einfach, muss ich wirklich sagen. Ich bin überhaupt kein FDP-Fan und auch Christian Lindner gibt sicher viel zu kritisieren. Aber immer dieses, er fährt einen Porsche und weiß er noch, was eine Tüte Milch kostet. Who gives a crap? Jetzt mal ganz im Ernst.
Genau, und daran, also ich habe gleich noch ein, zwei andere Beispiele, aber daran anknüpfend, die meines Erachtens mittlerweile schon fast genauso durchgenudelte Frage, wann reisen Sie nach Kiew? Also das ist so, als sei das jetzt irgendwie so der performative Mindeststandard, eine Frage jetzt in einer Reihe mit, wie lange duschen Sie? Und er sagt, ja, mit wann reisen Sie nach Kiew?
Und wie lange duscht er?
Ja, also, ja, das weiß ich. Er lässt duschen, er ist so reich, er lässt duschen. Wann fahren Sie nach Kiew? Ja. Was interessant wäre, es ist ja so, dass ja eigentlich die Linke, also Janine Wissler und eine linke Delegation eigentlich in die Ukraine reisen wollte. Und dann sind sie aber nicht gereist, weil sie haben dann festgestellt, das ist gefährlich da. Ich fände es eigentlich interessant, wenn man dann im Spätsommer oder Herbst einfach, wenn Lindner mit der Linken gemeinsam nach Kiew reisen würde. Das wäre eine interessante Reisegruppe. Das würde ich mir gerne angucken.
Ich finde irgendwie so diese Formulierung im Spätsommer oder Herbst klingt auch so, als ob er sich das schönste Wetter noch raussucht. gebucht für den Besuch. Auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht, warum, oder ist das meine Naivität, warum muss ein Finanzminister dorthin reisen? Ist das seine Aufgabe? Ist ja nicht ein so eine Art Eid oder Besinnungsnachweis, dass man irgendwie als Politiker, der was auf sich hält, einfach dorthin reisen muss. Das ist doch, spielt doch eigentlich gar keine Rolle, oder?
Exakt, das ist so der offizielle Wesenstest, dass man sagt, du bist da gewesen, du bist okay. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass halt mittlerweile so ziemlich fast jeder da gewesen ist. Und dass man dann irgendwie es als Lücke empfindet, wenn man da noch nicht da gewesen ist, als bestimmten Zweifel an der Solidarität mit der Ukraine. Das nächste ist dann ja jetzt Taiwan. Das kommt dann auch noch. Nochmal zurück auf das Sommerinterview. Er hat natürlich ein paar Punkte gesagt. Es ging unter anderem auch um das Thema 9-Euro-Ticket-Verlängerung. Da ist er dagegen, was als Finanzminister übrigens nachvollziehbar ist. Ich glaube, er hatte gesagt, es kostet 14 Milliarden. Würde man den ÖPNV entweder das 9-Euro-Ticket weitermachen oder ihn kostenlos machen? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber dann wurde auch darauf angesprochen, dass man doch zum Beispiel das Dienstwagenprivileg für Reiche, dass man das aufheben könnte. Und da hatte er gesagt, das macht finanziell quasi keinen Sinn, weil das eine das andere nicht aufwiegen kann. Und dann sagte er, dass die Wortwahl des Dienstwagenprivilegs ideologisch sei und es sei eine Art linkes Framing. Das wird jetzt so das nächste Thema, was es übrigens meines Erachtens natürlich auch ist, weil es ist ja immer dieser alte Widerspruch, die Armen, sprich 9-Euro-Ticket gegen die reichen Dienstwagen. Natürlich ist das eine Art des linken Framings, wie aber die Gratis-Mentalität natürlich wiederum ein sehr, sagen wir mal, ja, eher liberales Framing aus der Kategorie spätrömische Dekadenz ist, da schenken die sich alle nichts. Die Frage ist halt nur, das Billigmachen des ÖPNV, egal ob man jetzt das 9-Euro-Ticket weiterführt oder den ÖPNV kostenlos machen würde, was ich mir schwierig vorstelle, wie will man es denn bezahlen? Also ich glaube, über die Dienstwagen und die gestrichenen Privilegien wird es wahrscheinlich finanziell wirklich nicht möglich sein. Aber generell ist es ja nicht so schlecht, darüber nachzudenken, es in irgendeiner Art und Weise zu vergünstigen.
Ich muss sagen, ich würde es auch sehr begrüßen. Ich finde, das hat auch was mit der, ja, wie soll man sagen, mit so einer gewissen es hat was mit Menschenwürde zu tun, dass man den Menschen in einem Land ermöglicht, sich freizügig im eigenen Land zu bewegen, unabhängig von ihrem Einkommen. Gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, das hat mich richtig gerührt, wie die dann in diesen ganzen Voxpops und Reportagen dann zu Wort gekommen sind und gesagt, jetzt können wir endlich mal an die Nordsee reisen.
Und die gab es ja, tatsächlich auch.
Die gab es wirklich und da haben viele Regen Gebrauch gemacht und das hat mich richtig berührt und das tut mir weh, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man solche Reisen machen kann und auch sich allein in einer Großstadt wie Berlin fortzubewegen ist sehr teuer und ich finde, das ist so eine Art Grundrecht und ich kann das nur befürworten.
Übrigens nochmal aus dem Bereich des Populismus, ich hatte das gelesen bei der Berliner Morgenpost am Wochenende, da musste ich dann doch auch wieder ein bisschen lachen, denn der SPD-Chef Berlins, Raed Saleh, gerade eben auf das Thema 9-Euro-Ticket angesprochen, machte Lindner bittere Vorwürfe und zwar wird Saleh mit dem Satz zitiert, Herr Lindner fährt lieber Porsche als BVG und ich sage, Entschuldigung, wer nicht? Also das ist wirklich, als sei das jetzt irgendwie der Heiße, da muss ich wirklich auch lachen, dachte, ja. Also noch dämlicher und populistischer kann man es wirklich nicht formulieren, aber
wirklich, ja.
Naja, gut.
Ich muss das kurz sagen, also das ist ja vielleicht auch eine Binsenweisheit inzwischen, aber dieses Verknappen und Polemisieren von Debatten, das tut keiner Seite gut, egal welche Ansicht man
absolut
hat. Man schadet im Grunde immer dem gesellschaftlichen Diskurs, wenn Debatten so zum Slogan vereinfacht werden. Es ist einfach nur primitiv und dumm. Es ist wirklich, es nützt niemandem.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife. bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden. Und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Waschlappen trendete bei Twitter.
Ja, herrlich.
Ich zitiere das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kubicki gegen Waschlappenrat. Das ist jetzt kein neues Gremium. Das ist tatsächlich also ein Ratschlag zum Thema Waschlappen. Niveau erreicht, das schwerlich unterboten werden kann. Die Menschen in Deutschland sind zum Energiesparen aufgerufen. Vor allem der Tipp von Grünen-Politiker Kretschmann stößt auf Kritik. Auch FDP-Vize Kubicki findet klare Worte. Der sagte, wenn der Staat Vorgaben zur Körperpflege macht, dann haben wir ein Niveau erreicht, das schwerlich unterboten werden kann. Das sagte er natürlich der Bild. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, der hatte nämlich gerade noch auf das Energiesparen angesprochen, betont, man müsse nicht dauernd duschen. Zitat, auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. Das finde ich natürlich toll. Daraufhin auch angesprochen, sagte Kevin Kühnert, ich finde es schräg, wenn Menschen mit fünfstelligem Monatseinkommen anderen erklären, wie man spart. Kurz davor sagte ja dann wiederum Bettina Jarasch, die Grünen-Chefin in Berlin, die sagte, dass sie also morgens eigentlich nur Katzenwäsche macht. Da steuern wir natürlich jetzt auf eine ganz interessante Zeit zu. Das wird sie natürlich verschärfen im Herbst, wenn die Gaskrise sich verschärft und die Energiekrise. Man sieht ja schon jetzt so die ersten Anzeichen dieser Verzichtspornografie. Mhm. Alle brüsten sich damit, auf was sie jetzt alle, das haben wir natürlich im Zusammenhang mit Klimaschutz und sowieso schon, aber das kommt jetzt noch mehr. Demnächst heißt es dann Stinken für den Frieden. Ne? Der Müffelstolz, der anständige Deutsche wird demnächst zu erkennen sein, wie sonst eigentlich nur ein anständiges Bauernbrot, also eine ordentliche Kruste muss da dran sein. Und das wird
ich begrüße das sehr. Es ist eine meiner liebsten Debatten der letzten Monate. Mir gehen diese Waschtipps von unseren Politikern gar nicht weit genug. Also ich wünsche mir noch mehr und detailliertere Waschtipps. Ich finde auch der Waschlappen, ich würde weitergehen. Also ich befürworte stark und ich hoffe, das trendet dann heute nach dem Frühstück, den Familienwaschlappen. Also weißt du, warum muss unbedingt jedes Mitglied einen eigenen Waschlappen? Das halte ich also wirklich für spätrömische Dekadenz, dass da jeder seinen Waschlappen hat. Es reicht doch wirklich ein Familienwaschlappen. Vielleicht reicht auch pro Mietshaus einfach der Waschlappen, wenn man da in der Excel-Tabelle einen kleinen Plan macht, dann geht der einmal von oben nach unten durch und weißt du, so sparst du natürlich auch Wasser.
Absolut.
Aber ich muss sagen, das Wort hat mich extrem getriggert, Waschlappen, weil tatsächlich mein Vater früher den Waschlappen wirklich noch in seine, heute würde man sagen, Morgenroutine eingebaut hat.
Ja.
Das gehörte streng zu seinem Beauty-Programm. Ja, da wurde geduscht mit einem blauen Frotti-Waschlappen, der dann immer morgens frisch hingelegt. Dieser Waschlappen, der wurde dann auch herrlich über der Heizung getrocknet und also ich komme praktisch aus Flashbacks mit Würgen gar nicht mehr raus. Aber Micky, wie ist denn deine Routine? Du bist auch kein Waschlappentyp, oder?
Doch, aber ich mache mir Poloshirts daraus. Lumpen-Micky hat wieder zugeschlagen. Gerade ihr Nattern bei Baywatch Berlin sollte darüber doch nun wirklich bestens informiert sein. Das als Waschlappen trendete, dachte ich nur, mein Gott, was hat Philipp Amthor denn jetzt wieder angestellt? Aber er war in dem Falle wirklich raus. Aber es wird natürlich interessant. Also gerade, wie gesagt, wenn so das Verzichten, ich habe das demnächst, dann kommt meine Tochter, kommt wahrscheinlich hier ins Wohnzimmer und sagt, Papa, wenn ich heute Abend duschen gehe, dann hat Putin gewonnen.
Nein, also ich will nochmal zusammenfassen. Ein Familienwaschlappen, dann das gute Wasser im Klo nach dem Pinkel, das muss man auch nicht wegspülen, das kann man auch nochmal hochkochen und sich da irgendwie, weißt du, da kann man sich warmes Wasser mitmachen. Und
Badewasser auch nicht mal ablaufen lassen. Also wenn irgendwie, also wenn die Badewanne am Ende.
Das kann man herrlich trinken. Teebeutel rein und schwupps Earl Grey.
Wenn das Earl Grey gut läuft, wenn das Badewasser am Ende der Woche aussieht wie eine Ochsenschwanzsuppe, dann weißt du, du willst da nicht der Letzte in der Reihe sein. Wobei, Jakob, du bist ja in den letzten Wochen nur wirklich mit extrem gutem Beispiel vorangegangen. Also die Nachbarn können bezeugen, du bist seit Wochen zu Hause nicht mehr duschen gewesen.
Das ist richtig, aber es liegt auch nur daran, dass meine Dusche hier rausgerissen wurde. Aber deswegen, genau, ich habe praktisch schon so ein bisschen vorgespart und ich darf das hoffentlich dann im Winter wieder abduschen.
Gucken mal, wer da spricht.
Politischer Fehlschlag. Habeck warnt vor Einknicken bei Nord Stream 2. Das berichtet NTV. Deutschland kauft nach wie vor russisches Gas aus der Pipeline Nord Stream 1. Die Pipeline Nord Stream 2 ist fertiggestellt, liegt aber auf Eis. Während sich FDP-Vize Kubicki, da ist er wieder, für eine Inbetriebnahme ausspricht, warnt Habeck jedoch vor einem Spiel mit Putin. Denn würde man Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, so Habeck, würde man ja indirekt sagen, Putin habe recht, warnte der grüne Politiker und Vizekanzler beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium in Berlin. Zitat Habeck,
ja, hat er aber nicht.
Das finde ich interessant. Also ich meine, bei Kubicki ist es ja eh spannend. Also ne, das ist ja nun jetzt, das kommt bei Kubicki ja häufiger vor. Und Kubicki hat zuletzt jetzt gesagt, Nord Stream 2 könne man noch in Betrieb nehmen. Und bei Kubicki muss man da natürlich immer vorsichtig sein, denn Kubicki ist ja wirklich so der ganz große Widerspruchserotiker. Also es geschieht ja mittlerweile gefühlt ja nur noch zum Selbstzweck. Du weißt, es gibt eine einhellige Meinung, da kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass Kubicki das Gegenteil sagen
wird. Maske schützt vor Corona, dann ruft Kubicki runter mit den Masken. Das ist genau.
Jetzt muss ich dazu sagen, Kubicki ist mir gar nicht unsympathisch und in einer Sache würde ich jetzt mal den Anwalt des Teufels spielen wollen, denn theoretisch, ja, ist es ja eigentlich wurscht. Also die Menge Gas, die wir von Putin ja gerne noch hätten, solange wie der Vertrag noch läuft, da ist es ja moralisch egal, ob das Gas jetzt durch die Röhre Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 kommt. Es gibt ja keine Röhrenethik. Nur klar ist natürlich, dass man in dieser politischen Situation jetzt nicht diese Röhre anschmeißt, die ja soweit ja auch intakt ist. Angeblich ist da ja sogar auch schon Gas drin. Das heißt, gibt es diese Mangellage, könnte man ja theoretisch sagen, das, was ihr uns nicht liefert, obwohl uns das zusteht, das holen wir uns jetzt über Nord Stream 2. Nur das willst du natürlich politisch nicht machen, weil dann bist du ja nun wirklich komplett eingeknickt.
Laufen nicht auch große Teile von Nord Stream 2 durch die Ukraine? Wäre das nicht dann auch in dem Zusammenhang irgendwie ein fatales Zeichen?
Ja, eben nicht.
Ach so, ja. Das habe ich falsch verstanden.
Das ist ja das Schöne an Nord Stream 2, dass es halt eben an der Ukraine vorbeigeht. Was Kubicki übrigens angeht, er ist ja selber schon so eine Art Nord Stream 2. Also du weißt, wenn da was rauskommt, liegt da meistens kein Segen drauf. Und Habeck wiederum, der ist natürlich vielfach gefordert, er wird vom Handelsblatt zitiert, dass er längere AKW-Laufzeiten zum Gassparen ausschließt. Er sagt, dass also die letzten drei deutschen Atomkraftwerke, da wird jetzt die Laufzeit nicht verlängert, mit dem AKW-Weiterbetrieb könne man den Gasverbrauch um maximal 2% senken. Das sagte er auch bei diesem Bürgerdialog.
Für das Wenige, was wir da gewinnen, ist die falsche Entscheidung.
Ich sehe jetzt schon irgendwie so Habeck angesprochen auf AKW, sagt er jetzt so irgendwie,
AKW ist ein Sanitäter in der Not. AKW ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot. AKW ist das Drahtseil, auf dem du stehst. AKW ist das Schiff, mit dem du untergehst.
So, und also das wird nichts mehr, weil diese Debatte kommt ja immer wieder auf und man fordert ja mal, dass das Ganze ideologiefrei angegangen werden müsse, aber wenn du halt feststellst oder festzustellen glaubst, dass du am Ende wirklich nur 2% einsparst dadurch, dann bringt es ja halt wirklich nichts. Diesen Handbremsendrift, der ja halt vor rund 10 Jahren da einmal gemacht wurde, energiepolitisch, und dann jetzt wieder zu sagen, Leute, komm, wir lassen das Ding jetzt nochmal länger laufen oder nehmen wieder neue in Betrieb. Weil das Beispiel Frankreich ja wiederum auch zeigt, dass diese, ich weiß nicht, wie viele AKW die haben, ich glaube 25 oder so, dass ein Gutteil von denen gar nicht in Betrieb sind, weil irgendwas nicht funktioniert, die Wartung nicht oder denen das Kühlwasser ausgeht jetzt bei der Hitze. Also so richtig viel gewonnen ist damit auch nicht.
Also ich muss sagen, ich gehöre zu den Menschen, die sehr stolz waren, als es den Atomausstieg gab, weil ich nach wie vor nach der ganz simplen Logik da gedanklich vorgehe, dass mir nicht deutlich wird, warum man auf eine Energie setzen sollte, die im Ernstfall ganze Menschheit auslöscht. Das macht einfach aus meiner Sicht keinen Sinn. Deswegen bin ich froh für jedes AKW, was aus ist. Und ich glaube auch, dass wir da echt nochmal ein ganz falsches Symbol setzen würden, wenn wir die wieder anmachen und da den Rückzieher machen. Ich glaube, das wäre fatal. Und ich glaube, es würden noch weitere Länder auch über ihre Haltung zu AKWs nochmal nachdenken, wenn wir das täten. Deswegen bin ich sehr froh, dass das nicht passiert.
Jetzt würde ich an dieser Stelle das Ganze nur noch mit dem Sternchen versehen, dass die ganzen anderen Länder um uns herum oder im sehr erweiterten Kreis ja schon seit langer Zeit ja sogar noch verstärkt auf AKW setzen. Ich wüsste gar nicht mehr, wen man da jetzt noch zum Umdenken bringen würde, die nicht bereits auf AKW setzen.
Ich glaube, dass wir da schon eine Vorreiterrolle ja eingenommen haben und dass viele da auf uns schauen und gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und ich eigentlich die Hoffnung hatte vor dem Krieg, dass die nächsten 10, 20 Jahre zeigen, dass es eben ohne geht. Und ich die Hoffnung hatte, andere europäische Länder da mitziehen. Und ich glaube, wenn man jetzt dann den Rückzieher macht, dann sagen alle im Grunde, die den Ausstieg nicht getan haben, wie die Franzosen zum Beispiel, siehste, war ja doch Quatsch. Gut, dass wir sie noch haben. Und gerade in Frankreich gibt es ja immer wieder auch nennenswerte Störfälle in den AKWs. Gerade auch, glaube ich, bei dem, was an der deutschen Grenze ist. Das ist mir nicht geheuer und ich kann es nicht verstehen, warum man es macht.
Kann ich total nachvollziehen, würde ich auch unterstreichen. Das Einzige, was man allerdings in dieser Situation gerade sagen muss, also wenn wir dem interessierten Ausland gerade eines nicht beweisen, dann, dass wir energiepolitisch gerade gut zurechtkommen.
Das stimmt, ja.
Das hat mich überrascht.
Mikroplastik, keine negativen Folgen für Fische. Das entnehme ich Yahoo News. Plastikmüll im Meer gilt als eine große Gefahr für die Umwelt. Forscher aus Bremerhaven haben nun die Auswirkungen von Mikroplastik auf Fische untersucht. Das Ergebnis überrascht. Sie gaben Stichlingen 9 Wochen lang ein Futter, das so viele Mikroplastikfasern enthielt, wie etwa das Meerwasser. Zum Vergleich bekamen andere Fische ein Futter mit natürlichen Fasern aus Baumwolle. Eine dritte Versuchsgruppe wurde mit faserfreier Nahrung gefüttert. Das Fazit der Forscher, die geringen Mengen von Mikroplastik, die von Fischen in der Nord- und Ostsee aufgenommen werden, führen nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu keinen Beeinträchtigungen der Fischgesundheit und stellen kein Gesundheitsrisiko für Verbraucher da. Das ist natürlich jetzt auch für dich beruhigend, Jakob. Du kannst also im Grunde genommen gleich nach der Aufzeichnung hier bedenkenlos verzehren, was du aus der Oder ziehst. Das ist doch schön.
Ja, es ist auch gerade so günstig zu haben.
Ja, ja, absolut.
Ganz herrliche Forellen gibt es da.
Ja, du musst da auch nicht mit der Wurst nicht lange mit der Angel sitzen. Ne? Das ist auch das Schöne. Da gehst du einfach einmal mit dem Kescher da durch und hast sofort 30 Fische. Herrlich.
Mit der Schippe.
Mit der Schippe reicht. Man muss dazu sagen, der Forscher hat auch Folgendes gesagt. Er hat auch gesagt, unsere Untersuchung zeigt nicht, dass die zunehmende Vermüllung des Meeres mit Plastik unproblematisch ist. Nur konkrete Hinweise, dass die Aufnahme von Mikroplastik die Gesundheit der Fische beeinträchtigt oder die Entwicklung hemmt, haben sich nicht ergeben. So, das ist ja schon mal gut, weil man ist ja doch teilweise besorgt, dass aber im Fischmeck mehr Plastik drin ist als in der Verpackung drumherum. Aber trotzdem ist das also offensichtlich jetzt nicht ganz so verheerend. Das ist doch schon mal beruhigend, oder? Hättest du es gedacht?
Nein, hätte ich nicht gedacht. Aber was machen wir jetzt mit der Information? Also Fakt ist ja trotzdem, dass gerade das Mittelmeer extrem vermüllt und versifft ist und das auch mittlerweile sogar einem als Urlauber auffällt.
Ja.
Und das finde ich natürlich äußerst schade. Im Urlaub am Mittelmeer hat mir eine Meeresbiologin erzählt, dass sie Fische untersucht haben im Mittelmeer, gerade da im Balearenraum, und dass sie in den Fischen über 70 unterschiedliche Toxine, also Giftstoffe, festgestellt haben. Und damit gehören die Fische im Mittelmeer mit zu den
giftigsten. Ja, mehr als bei Pete Doherty.
Ja, aber echt, mit zu den giftigsten Fischen oder die belasteten Fische überhaupt. Und das ist doch echt traurig. Also so oder so, es sollte einen jetzt nicht davon abhalten, weiter darauf zu achten, nicht zu viel Plastik einzukaufen.
Das gibt's doch gar nicht.
Nordrhein-Westfalen. Betrunkener malt Zebrastreifen auf die Straße. Das entnehme ich der FAZ. Ein 48 Jahre alter Mann hat in Essen einen Zebrastreifen auf eine Straße malen wollen. Angeblich, um Kinder vor Gefahr zu schützen. Allerdings erreichte er damit laut Polizei zunächst das Gegenteil. Irritierte Autofahrer mussten scharf bremsen, als die ersten Fußgänger den noch nicht vollendeten Zebrastreifen nutzten und über die Straße liefen. Zu einem Unfall kam es aber nicht. Man sieht ihn förmlich, wie er da so steht. Also, Zebrastreifen. Mancher wird dich nie begreifen. Aber dass der Mann jetzt auch noch von der Polizei belangt wird da in Essen, das ist für mich ganz ehrlich die größte Märtyrergeschichte, seitdem Jesus Christus bei RTL auf der Rüttenscheider Schlemmermeile da gekreuzigt wurde. Der Mann hat es doch gut gemeint. Er war vielleicht angeschickert. Ja, das mag sein. Aber immerhin, er hatte doch Gutes vor.
Ja, aber was ich auch lustig finde, ist, dass er ja nicht richtig fertig geworden ist, ne? Und das ist wirklich ja auch klassisch für so eine, wirklich, weißt du, das Wort ist Schnapsidee. Du hast mega einen im Tee, kommst auf die Idee, so, ich nehme das jetzt in die Hand, ich habe noch einen Eimer Farbe im Keller, ich mache selber Zebrastreifen, läufst dann los, malst dann den ersten und nüchterst dabei natürlich so langsam aus und irgendwann hast du nur noch Kopfschmerzen von den Dämpfen, hast aber erst 3 Striche fertig und dann hast du den Salat, ne?
Ist er eigentlich so ein bisschen so die Boomer-Variante der Klimakids, die sich in Berlin immer auf den Asphalt kleben, um gegen die A100 zu protestieren.
Stimmt, eigentlich schon, ne? Ich freue mich auch schon, auf den ersten Mallorca-Hit vom Zebrastreifenmann. Also den muss man jetzt schnell ausfindig machen. Und dann muss er auftreten. Das ist jetzt ganz wichtig, den zum Star zu machen.
Icke Hüftgold hat schon wieder seine Fühler ausgestreckt.
Ja, aber ich glaube, sowohl Markus Lanz als auch Günther Jauch versuchen gerade schon nach der Nummer zu fahren, um den dann im großen Jahresrückblick da zu haben. Ne? Dann sitzt er da mit so einem gemalten Zebrastreifen und so einem Eimer Farbe im Studio und darf das nochmal erzählen.
Das ist für mich der problematischste Maler und Lackierer seit Bushido, muss ich also ganz deutlich sagen.
Gewinner des Tages.
Ja, das ist natürlich Helene Fischer, also die Gewinnerin des Tages. Der Spiegel schreibt ein Lächeln aus Stahl. Das ist ein Text, eine Konzertkritik.
Ist das was Gutes?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Helene Fischer spielt in München vor mehr als 100.000 Besuchern ihr einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr. Es ist die perfekte Simulation und der Regen fühlt sich sehr echt an und diesem Text von Jurek Skrobala zugrunde liegend, muss man sagen, ist das wohl das einzig Echte auf diesem Konzert. Also Helene Fischer kommt auch hier wieder ein bisschen artifiziell rüber. Ich muss auch sagen, als es da geregnet hatte, ich hatte mir zwischenzeitlich ein bisschen Sorge gemacht, wenn Helene irgendwie nass wird, dass sie noch einen Kurzschluss kriegt oder so. Ne? Wenn da irgendwie plötzlich noch Feuchtigkeit abbekommt, also der Systemabsturz droht. Aber es waren 130.000 Menschen da und ich hörte am Wochenende dann irgendwie von Gewitter und Sturmwarnung. Ich dachte, das könnte unser Katrina werden, wenn dieses Konzert da abgesagt wird. Thoughts and Prayers. Ne? Thoughts and Prayers. So war es ja nicht.
Ich habe auf die große Empfehlung von meines Kollegen Schmitti bei Baywatch Berlin die fantastische Netflix-Doku Woodstock 99 gesehen.
Oh ja.
Und hatte wirklich große Angst, dass da wirklich stinksaure Rentner anfangen, das ganze Ding in die Luft zu jagen und alles anzuzünden. Soweit ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Aber ich habe auch das Video gesehen, in dem wirklich von schlimmen Zuständen im VIP-Bereich zu sehen war, nämlich unter anderem von der Nachricht, dass relativ früh schon das Schweinefilet ausverkauft war und es nur noch Fisch gab. Und ich habe versucht.
Menschenunwürdige Zustände, ja.
Aber wirklich, ich habe versucht, ein bisschen Vorbereitung auf das Thema hier mich umzuhören und ich habe dann extra recherchiert auf dem Instagram-Kanal von Kai Pflaume.
Ja.
Da sah es so aus, als ob es ein herrliches Konzert war mit ein bisschen Regen. Dann wiederum hat man bei Olli Pocher gesehen, die Leute, die da wirklich stinksauer im VIP-Bereich fast randaliert haben, vor Hass und Wut, weil der Champagner irgendwie leicht schal war.
Und wegen Playback da, diese Playback-Scheiße.
Und wegen Playback, genau.
Ja.
Ja. Also dieses Stinksauer, das sollte man sich angucken, sehr, sehr witzig. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, Micky, was kann man erwarten von einem Konzert, wo 130.000 Menschen sind? Das ist irgendwie
ganz intime
eine Art und Weise, die ich gar nicht mehr nachvollziehen kann. Du gehst doch eigentlich auf ein Konzert, weil du die Musik, die dir am Herzen liegt, irgendwie, du willst die erleben, du willst die fühlen, du willst die Leute sehen, die du irgendwie gut findest. Aber das hast du doch alles gar nicht. Du stehst doch am Ende irgendwie 30 Kilometer weiter weg. Also du bist ja fast am Starnberger See in der letzten Reihe. Und dann siehst du die auf dem großen Bildschirm. Da kannst du einfach das Ganze irgendwie im ZDF anschauen. Also ist mir wirklich ein Rätsel, was daran so toll ist. Und dann wird das auch immer so beworben. Ein Riesenkonzert, riesig. Ich habe, was weiß ich, 10-mal die Olympiasteine ausverkauft. Aber da hast du doch gar nichts von. Was ist denn da der Thrill? Warst du mal auf so einem Giga-Konzert?
Nein, war ich nicht. Ich glaube, ich war mal auf einem Coldplay-Konzert, aber das war 2004, als sie noch nicht dieses Disneyland waren, was sie jetzt sind. Und ja. Mein größtes Problem war damals, dass es nur einen Cocktailstand gab und die Bierstände, da war das Bier bereits leer. Ich war also mit den Nerven runter. Das waren auch 90 Minuten echte Gefühle, aber nicht die guten. Ja, Helene Fischer, ne, das ist halt ja auch wirklich eher so eine Art Musical-Besuch. Du hast im Grunde eher ein Musical-Publikum. Die kriegen die perfekte Show. Dann kommt zwischenzeitlich auch noch der Flori und sagt, wir sind alle klatschnass, aber das ist egal, wir haben hier heute richtig Freude, das ist wunderbar. Ja, das ist so ein bisschen die Artifizierung echter Gefühle, was da passiert. Ne? Also das ist so die perfekte Authentizitätsshow. Und die Leute finden es gut. Ich meine, 130.000, es war ja eine Woche vorher oder so, waren glaube ich auch schon 100.000 bei Gabalier, wo du sagst, jetzt haben sie wirklich alle ihren Verstand verloren. Aber toll, ist doch wunderbar. Ne? Also schön, dass es geklappt hat, dass 130.000 Menschen zumindest mit einem guten Gefühl da wieder weggefahren sind und dass alle heil geblieben sind, um Gottes Willen. Also wenn das jetzt da...
Der Trick der Woche.
81-year-old woman nabbed at airport with 5 kilos of heroin in suitcase. Das entnehme ich einer Seite namens Mercury News. Eine 81 Jahre alte dänische Frau ist von Afrika nach Kanada gereist und die wurde dann am Flughafen in Warschau festgenommen oder hops genommen, weil es gab den Verdacht, dass sie illegal Heroin in ihrem Besitz hatte im Wert von immerhin 515.000 Dollar, also 5 Kilogramm Heroin oder wie Charlie Sheen sagt, Dienstagmittag. Das ist schon hart. Diese 81-jährige Frau wurde mit 5 Kilo Heroin in Polen von der Polizei festgehalten. Ich würde jetzt mal sagen, das war jetzt weiter unproblematisch. Hätte die 81-Jährige in Polen einen Abtreibungstermin gehabt, dann hätte es nochmal eng werden können. Dann hätte man gesagt, ja, also, so geht es hier ja nicht. Wir sind hier in Polen, aber was kommt jetzt als nächstes? Narcos Krakau? Jakob, was kommt da auf uns zu?
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich will es bei Netflix sehen. Das Gute daran wäre ja auch, das Schlimme ist ja an Narcos nicht die vielen Toten und die Drogen und das Unglück und das Leid, sondern dass du dich dabei aufs Handy gucken kannst, weil es auf Spanisch ausgestrahlt wird.
Exakt.
Und das ist, finde ich, eigentlich das größte Leid hat immer noch der Zuschauer. Also aber deswegen, Narcos Polen, ich würde es sehr begrüßen.
Die 81-Jährige ist auf jeden Fall, also auch gerade in Deutschland, ist so ein schöner Kniff gegen Altersarmut, finde ich eigentlich, oder?
Ja, die hat die Rente selbst in die Hand genommen.
Ja, oder? Also wirklich, da kann man nur wirklich nicht klagen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ich versuche jetzt mal so über Bande, dass wir uns der Causa Schlesinger natürlich auch nochmal nähern.
Oh,
soweit ich weiß, hat Franz Josef Wagner noch nicht darüber geschrieben. Du stehst ja dem RBB sehr, sehr nah als ehemaliger Mitarbeiter.
Ja.
Ich bin großer Fan von Radio 1. Marco Seifert, Tom Böttcher, liebe Grüße an dieser Stelle. Julia Menger, Kerstin Hermes natürlich auch.
Ja, liebe
Alleine dafür, finde ich, lohnen sich die Gebührengelder. Also es ist schon ein bisschen bitter für die vielen verdienten Mitarbeiter beim RBB, bei Radio 1, was da gerade passiert. Meine persönliche Meinung ist, dass Patricia Schlesinger da gerade so ein bisschen so zum Gerhard Schröder des öffentlich-rechtlichen Systems gemacht wird. Also man konzentriert sich jetzt sehr darauf, alles an dieser Person festzumachen und ein bisschen davon abzulenken, dass in diesem System sicherlich es noch ganz andere Leute geben dürfte, die also mit dem Begriff Vorteilsnahme jetzt auch nicht gänzlich unvertraut sind. Das wird also spannend sein.
Das ist der positive Effekt, ne? Also es ist ein System, das Filz Vorschub leistet und dieser jetzt sehr prominente Fall wird hoffentlich dazu dienen, dass in allen öffentlich-rechtlichen Anstalten, der RBB ist da gar keine Ausnahme, soweit ich alleine weiß. Das ist wahrscheinlich überall dasselbe.
Glaube ich auch.
Und es wäre, glaube ich, gut, jetzt nicht nur auf den RBB mit dem Finger zu zeigen, sondern überall mal ganz rasch nachzuschauen, was da nicht ganz taco ist. Und da ist es nicht damit getan, dass man dann irgendwie ein teures Abendessen mit den Werbekunden absagt, sondern da muss man mal so richtig gucken, was ist davon noch zeitgemäß an Privilegien und was muss sein und was nicht.
Genau, und um das hier an dieser Stelle trotzdem nochmal abzuschließen, also ich nehme jetzt einfach die Post von Wagner, weil dieser Fall wird ja gerne auch mal hier verglichen mit Thebats von Elst, dem Bischof von Limburg.
Ja.
Und deshalb nehme ich jetzt einfach die Kolumne von Franz Josef Wagner.
Dem Protzbischof.
Dem Protzbischof. Und werde an dieser Stelle einfach entsprechend, also Thebats von Elst, den Bischof von Limburg, einfach austauschen gegen die Intendantin vom RBB.
Und wir können jetzt praktisch live miterleben, ob das klappt.
Ja, ich muss jetzt einfach gucken, ob man das...
Ob Wagner praktisch einen längeren Abend in der Paris-Bar machen kann und hier auch selber nur den Namen austauschen muss.
Also, liebe Intendantin vom RBB, in Afrika verhungern Menschen oder sie ertrinken vor unseren Küsten, während sie sich ein Intendantin-Palais für 31 Millionen Euro leisten. Jesus hätte sie aus dem architektonisch schicken Amt gejagt. Jesus hätte den Armen die 31...
Tomburo kann man da sagen.
Das ist richtig, genau. Tomburo hätte sie aus dem architektonisch schicken Amt gejagt. Tomburo hätte den Armen die 31 Millionen gegeben. Mit anderen Worten, Sie, Intendantin, haben den Armen 31 Millionen gestohlen. Sie sind eine Diebin. Sie haben Geld vergeudet für ihre Privatkapelle, Empfangsräume. Was ist der eigentliche Skandal? Der Skandal ist, dass die 88 kirchlichen, also in dem Fall 88 öffentlich-rechtlichen Hilfsorganisationen im letzten Jahr 100 Millionen Euro für Afrika spendeten. Und diese Intendantin vom RBB 31 Millionen für ihren Protzpalast raushaut. Es ist übrigens mein zweiter Brief an die Intendantin von Berlin. In meinem ersten Brief warf ich ihr vor, dass sie First Class zu den Slums nach Indien flog. Warum auch immer. Liebe Intendantin, Jesus wird sie feuern. Herzlichst, ihr Franz Josef Oh Gott.
Also Miki, ich möchte, dass du dir noch die Mühe machst, die Dinge, die jetzt hier nicht ersetzt blieben, zu ersetzen. Also du musst dann natürlich schauen, dass du dann da immer diese 516.000 Euro einbaust oder was es war. Und du kannst ja noch das italienische Parkett einbauen, ne?
Du hast recht. Wobei mit den 31 Millionen, vielleicht kommt es am Ende raus, dass es doch schon zahlenmäßig hinkommt.
Ja. Ich glaube, dafür waren sie allein essen.
Das ist richtig. 31 Millionen Euro, das verfüttert Olli als Chateaubriand an einem Wochenende an seinen Hund. Möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Ansonsten bleiben mir eigentlich nur noch zwei, drei Dinge zu sagen. A, der gute Alexander Gorkow hat heute Geburtstag. Alles Liebe an dieser Stelle. Er wird, wenn ich richtig informiert bin, wird er heute 72 Jahre alt. Außerdem möchte ich nochmal dringend darauf verweisen, dass Apokalypse und Filterkaffee im Oktober auf Tour geht. Und mit ein bisschen Glück bist ja auch du einer meiner Gäste. Im besten Falle,
das will ich wohl meinen.
Vielleicht in München, da können wir dann, ne, so drumherum noch gemeinsam flanieren.
Ja, da haben wir dann schon Pläne.
Genau, also über eventim.de kann man für alle 6 Termine Tickets buchen für Loffi, mich und unsere Gäste.
Ich war auf einer deiner ersten Touren ja im Publikum und das macht einen Riesenspaß und es ist ja im Grunde fast wie eine Live-Late-Night-Show. Wenn du gut drauf bist, dann kann man praktisch auch Franz Josef Wagner noch live erleben.
Das
alleine ist ja schon gut.
Stimmt, das könnte passieren. Und ein letztes, wo ich hier gerade schon die Werbetrommel rühre. Heute Abend in meiner Sendung bei NTV, in der Talksendung, habe ich Jens Spahn zu Gast. Gibt es eine Frage? Den echten Jens Spahn. Gibt es eine Frage, die ich ihm stellen soll, Jakob? Also jetzt kannst du noch eine Frage einreichen.
Ach, da muss ich länger nachdenken.
Ja, okay, alles klar. Du kannst sie mir noch als SMS schicken. Die Sendung kommt ja erst um 23:30 Uhr. Ja, okay. Also bis dahin. Ja. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du da gewesen
danke
bist.
Danke dir auch,
Micky. In dieser fast schon 500. Folge dieses Podcasts. Das ist das nicht ein Wahnsinn.
Wow, ja, herzlichen Glückwunsch fast.
Unglaublich, ja, ich weiß auch nicht. Ich komme da mit dem Zählen nicht mehr ganz hinterher, das ist irgendwie so ein bisschen krude. Aber irgendwann demnächst machen wir mal so eine 500. Folge. Also Jakob, vielen Dank allen anderen und dir einen schönen Start in diese Arbeitswoche und einen schönen Start in die Schullaufbahn, denn die I-Dötze werden heute und morgen eingeschult in diversen Bundesländern. So auch unter anderem meine Tochter.
Schön,
also,
ja, sehr
schönen
gut.
Montag. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
Dir auch. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!